Zur Alkoholabbaustation. Herzlich willkommen, das Linksredradio am heutigen Freitagabend, 20 Uhr und eine Minute. Pünktlich.
Sommersonnenwende, oder? Entschuldigung.
Pünktlich zur Sommersonnenwende.
Oh, das ist neben meinem Wortschatz.
Wintersonnenwende? Mach weiter, Entschuldigung.
Die 503. Sendung. Hallo, Jule.
Ich würde ja sagen, Alkoholaufbaustation.
Ach so, ja. Ja. Kontern. Kontern. Man muss kontern.
Also ich muss nicht kontern. Hm. Ist das Freitag, ne? Es ist Freitag, ja. Mhm.
Gibt es bis hierhin Fragen?
Es fällt uns möglicherweise schwerer, als sonst ans Mikro zu treten.
Ja.
Werden wir sehen. Werden wir hören.
Wegen dem Fußball. Die Stadt ist voll Polizei und Fußballfans. Ich habe gerade zwei Polizeibeamte gesehen, die so einen schwarzen Menschen da bei sich stehen hatten. Da hatte ich gleich so meinen Warnmodus Racial Profiling, aber die haben dem wirklich nur einen Weg gezeigt zum Stadion wahrscheinlich. Hm. Ist okay.
Ich muss noch was holen.
Okay. Das ist der unwahrscheinliche Fall, ne? Das freundliche Leipzig öffnet sich seinen Gästen. So hat es die AfD im Landtag ja formuliert, ne? Wir freuen uns auf die EM und wir heißen die Gäste willkommen. Das war sehr witzig, mit Anführungsstrichen.
Mit Betonung auf Gäste.
Gäste. Die sind dann wieder weg.
Für Ungarn jetzt die AfD-Leute, oder? Also gerade das offiziell gesagt.
Also
die Mannschaft ist ja irgendwie schwul und so, das geht nicht, deswegen sind wir für Ungarn.
Am Mittwoch im Stadtrat hatten die alle hier diese Deutschlandfähnchen auf dem Tisch und da war das Spiel haben beantragt, dass die Stadtratssitzung unterbrochen wird.
Die haben ein Problem, weil die gewinnen jetzt zwei Spiele, der Trend geht in eine gewisse Richtung und die können jetzt diesen nationalen Hype in den Schwarz-Rot-Golden fahren, die können dann nicht mehr ausweichen und sagen, wir sind für Ungarn.
Ja, das stimmt. Ja.
Das haben sie aber am Anfang gemacht. Ich glaube, die hätten sich gefreut, wenn die verloren hätten.
Haben sie nicht so gezeigt, ne? Und da ist die Brandmauer im Stadtrat, die es eh nicht gibt, gekippt, haben manche getwittert, weil CDU-Leute mit für die Unterbrechung gestimmt haben. Okay, interessantes am Rande. Semi-interessantes am Rande.
Ja. Wir haben vor 2 Wochen das letzte Mal gesendet.
Das stimmt.
Das ist selten.
Das war 2 Tage vor einer Wahl,
ja.
Europakommunal. Mhm. Den Reim habe ich lange vorbereitet. Prost.
Alkoholaufbaustation.
Jetzt haben wir quasi 2 Wochen danach. Und es geht ja auch weiter. Der Wahlzirkus zieht weiter.
Genau, ich glaube, jetzt sind die Wahlplakate abgehangen. Wer jetzt noch welche draußen hängen hat, muss Strafe zahlen. Aber in 2, 3, 4 Wochen geht das ganze Spiel wieder los. Ja.
The whole game.
The whole game.
Hätte man da nicht alles hängen lassen können?
Ist auch eine Idee. Die Köpfe und die Parolen verändern sich ein wenig.
Dass diese Plakate, die da an der Straße hängen, dass die irgendwas bringen, dass irgendjemand sagt, oh, da hängt jetzt der und der, oh, nö, das ist gut, mache ich jetzt, die wähle ich. Also ist das nicht irgendwie Geldverschwendung oder ist das so Präsenzzeigen? Also ich bin total skeptisch.
Ich glaube, es gibt Untersuchungen, die sagen, das mobilisiert bloß Wählerinnen und trägt nicht so sehr zur Meinungsbildung bei, aber es gibt so kleine Gegenbeispiele. Ne? Eine grüne Bundestagsabgeordnete im Süden stand auf dem letzten Platz. Der Stadtratsliste hat kein Plakat gemacht und ist hochgewählt worden. Spricht dafür, dass es nichts bringt.
Volt hatte wirklich gute Plakate, das muss man lassen.
Ja, aber im Südwesten, um das zu Ende zu führen, gab es eine linke Kandidatin auf Platz 3, die ist auf Platz 2 hochgewählt worden, obwohl sie niemand kannte. Und da gab es massive Plakate. Ne? Mhm. I don't know.
Es gibt für alles Beispiele, könnte man sagen. Ja.
Es ist immer wieder die Diskussion, ob man mal keine Plakate hängt und es riskiert, aber das macht halt niemand. Ne?
Mhm. Die Linkspartei kann es riskieren, die hat nichts mehr zu verlieren.
Mit dem Rücken zur Wand. Man kann ein bisschen Geld sparen.
Man kann ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also dafür, dass quasi fast alle irgendwie Wahlplakate sinnlos finden, wird ganz schön viel Zeit und Aufwand und Geld investiert in Wahlplakate.
Das ist
vorsichtig gesagt.
Man macht es ja auch zur Zielscheibe, ne? Also in verschiedenen Regionen in Sachsen ist das ja ein Problem.
Total. Ich hatte ja auch so ein paar Plakate und ich hatte auf manchen so Free Palestine auf meinem Hals stehen. Ne? Das waren sozusagen die
als Kette
Palästina-Fans.
Also bei mir hat sich ja die BSW, endgültig verabschiedet mit dem Plakat Maulkorb oder Meinung.
Mhm. Krieg oder Frieden.
Ja, klar.
Ist jetzt eigentlich schon Frieden? Also ist das Europaparlament jetzt schon neu zusammengekommen und damit Frieden?
Ne, es ist noch nicht zusammengekommen.
Also deswegen ist noch Krieg?
Deswegen ist noch Krieg, ja. Aber ja, das war sozusagen das Spiel mit dem... mit irgendwelchen Triggerworten, ne? Und mit der Suggestion.
Das ist die klassische rechtspopulistische Masche, genau. Von wegen, es gibt keine Meinungsfreiheit, ja. Ihr druckt es nur auf ein Plakat und hängt es legal auf. Okay.
Und verkleidet das in eine rhetorische Frage oder in eine Frage, Krieg oder Frieden? Johannes Lichti hat sich den Aufwand gemacht und hat das Krieg- oder Frieden-Plakat so ein bisschen auseinander gemacht. Genutzt hat es ihm auch nichts.
Ja, Dresden ist krass.
Er ist Stadtrat gewählt, aber seine Dissidentenliste, die ich eigentlich ganz interessant fand, Axel Steyer von Mission Lifeline und so weiter, alle nicht gewählt. Ne? Er ist ganz alleine jetzt als Einzelkämpfer. Tut ihm recht.
1% oder so.
Der ist wohl nicht, ich habe keine Ahnung, ich kriege noch mit, dass er aus der Fraktion geflogen ist. Ich weiß nicht, warum.
Er ist ausgetreten, glaube ich, wollte sein eigenes Ding machen. Ein bisschen jetzt rundlich, aber das...
Anderes Thema.
Ehemaliger grüner Landtagsabgeordneter und Jurist, um es transparent zu machen.
Man will nicht so viel über BSW reden, aber ich fand irgendwas lustig. Die haben direkt nach der Wahl Montag oder so, wurden sie gefragt, was sie jetzt als erstes machen in Leipzig. Und haben sie gesagt, für kostenloses Mittagessen eintreten quasi.
Nee, das haben sie nicht gesagt.
Alte Position. Nee. Und sie wollen den Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung, auffordern, erst nach Kiew und dann nach Moskau zu reisen, um für Frieden zu sorgen.
Richtig.
Und das ist doch, also da, ich habe kurz unter dem Tisch gelegen.
Vorlachen. Also entweder ist es unglaublich dreist oder es ist wirklich unglaublich dumm. Ja, also
wir schicken einfach alle Bürgermeister nach Kiew und nach Moskau, mal sehen, was passiert.
Das haben was die sowieso insgesamt grundsätzlich nicht verstehen, ist so ein Frieden, den man irgendwie aushandelt, den muss irgendjemand absichern.
Ja.
Irgendeine ziemlich große Macht mit ziemlich vielen Waffen und ziemlich viel Geld muss sagen, okay, ich kontrolliere, dass die auch alle den Frieden einhalten, ne? Weil sonst haben die unterschiedliche Ziele, da gibt es so Kosten-Nutzen-Kalküle. Das ist teurer, als sich jetzt die Ukraine zu unterstützen, unterm Strich. Aber nee, wir schicken den Bürgermeister von Leipzig hin, der ist ein guter Typ, kriegt das schon hin.
Ja, und China kann es ja absichern, oder? Oder Putin selber kann seinen Frieden absichern. Mhm. Wisst ihr, was sie denken? Ja. Ja, aber das kostenlose Mittagessen haben sie wirklich nicht gesagt. Sie haben gesagt, irgendwie gegen Mietwucher
Moskau. Entschuldigung.
Und mein Tipp in Leipzig ist, die haben wirklich keine Ahnung. Die sind von ihrem Erfolg, glaube ich, auch eher 7 Mandate errungen, glaube ich, für den Stadtrat. Oder 6. 6 oder 7. Sind da selber wahrscheinlich überrascht und es wird interessant.
Man kann also raten, worum es bei dieser Sendung gehen wird.
Nein.
Na dann nicht. Das war die Sendung. Wir reden über vor allem die Kommunalwahl. Es war auch Europawahl, aber...
Ja, das ist für uns zu großräumig.
Das
ist so eine kleine Radiosendung.
Wir verstehen uns ja als...
Ne? War aber auch im Wahlkampf, ne? Um gleich wieder einzusteigen. Europawahlkampf Europa hat fast keine Rolle gespielt. Außer ein bisschen die Diskussion, ob Ursula von der Leyen sich von extrem Rechten unterstützen lassen will, wenn sie wieder Kommissionspräsidentin werden will.
Das fand ich ganz interessant. Da gab es auf übermedien.de so ein Interview kurz nach der Wahl, wo sich ein, ich weiß nicht mehr wer, sagen wir Politikwissenschaftler, beschwert hat, dass bei der Wahlauswertung ab 18 Uhr auf ARD und so im Prinzip die Europawahl nicht vorkam. Also klar, es wurden die Hochrechnungen und Prognosen und Pipapo und so,
stimmt.
Aber sozusagen, so wie es ins Eingemachte ging, so Wählerwanderung und was hat die Leute interessiert, wurde so getan, als wäre das eine Bundestagswahl gewesen und kaum Themen und...
Also andere Länder wurden nicht besprochen, die Zusammensetzung des Europaparlaments nicht.
Aber es sind ja total verrückte Dinge passiert, ne? Siehe Frankreich.
Ja.
Kann das kurz jemand zusammenfassen? Also Macron hat erstmal das Parlament aufgelöst, ne? Ungefähr einen Tag danach.
Und Neuwahlen angesetzt und zwar in einem sehr sportlichen
30.
Zyklus.
Juli, glaube ich. Ne?
Bestimmt. Die Parteien kommen gar nicht damit klar, irgendwie mit dieser Schnelle.
Es gibt eine französische Volksfront, was ist in dem Fall was Gutes ist.
In
Deutschland ist das nie was Gutes, niemals. Und
aber Zusammenschluss der linken Parteien nämlich. Ne?
Und die Parteivorsitzenden der Konservativen sperren sich gegenseitig aus den Parteizentralen aus und da muss da jemand mit dem Schlüssel kommen und so. Und da, also ist alles sehr... Okay.
Spannend. Aber ein Positives, ich habe es mir gar nicht so detailliert angeschaut, aber es heißt, dass es in bestimmten nordeuropäischen Ländern eher einen Linksruck nicht, aber keinen Rechtsdrift gegeben hat, sondern linke Parteien in der Vorhand waren. Aber mir fällt jetzt nicht mal mehr ein, welches Land es war oder ob es alle waren.
Nee, oder einige. In unterschiedlicher Ausprägung. Aber,
okay.
Ist Leipzig eine skandinavische Stadt?
Nicht mehr seit dem 9. Juni, wenn man auf die Europawahlergebnisse schaut.
Eine mediterrane Stadt, so warm wie es da drin ist.
Ja, bestimmt auch.
Immerhin. Also haben wir wenigstens noch das Wetter.
Genau.
Es gibt ja einen Ventilator im Studio, allerdings hat irgendjemand nicht bedacht, dass Mikrofone, Radio und Ventilatoren gar nicht so gut zusammenspielen.
Alles gut. Ich gewöhne mich dran.
Mhm. Es ist aber, ne?
Wollen wir erstmal eine Musik spielen, bevor wir tief einsteigen in die Kommunal, in die Kommunalsache?
Ja. Na klar, wir können ja noch sagen, dass wir Robert Fäusler zu Gast haben.
Ach so.
Liebgewonnener.
Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt heute. Ich habe nur Hallo Jule gesagt.
Gast oder öfterer Hallo. Gast, genau.
Das letzte Mal im März 23.
Krex. Oh, ist lange her. Mhm.
Lange her.
Krex Jens.
Krex Jens.
Das ist ein Wort.
Mhm. Mit zwei Stimmen.
Wir hören kurz, weil es in den letzten Wochen rauf und runter ging, ein Lied, das heißt Nazis raus, ist von Marty Fischer und ihr werdet es wiedererkennen. Es geht auch nicht so lange und das ist auch ganz gut so. Es geht aber länger, als man das vielleicht von YouTube kennt. Ja,
also wer sich jetzt aufregt, dass es ein bisschen repetitiv ist, das ist Absicht. Wir erklären vielleicht danach nochmal kurz.
Aber man erkennt es im Endeffekt, sag ich mal. Ne? Gucken wir mal.
Nazis, Nazis, raus, Nazis, Nazis, raus, die fickt Nazis, raus, fickt die AfD.
Anderes Thema.
Ja. Anderes Thema.
Viele werden es erkannt haben.
Marty Fischer ist ein sehr guter YouTube-Account, wer sich für die Art und Weise, wie Musik produziert wird, interessiert. Marty Fischer erklärt das sehr gut. In dem Fall hat ihn, glaube ich, diese Gigi D'Agostino-Sache sehr angekotzt und der hat einfach innerhalb von 3 Sekunden hier 3-mal mit der Maus geklickt, hatte er quasi das Lied zusammengeklickt.
Es war, glaube ich, auch ein MIDI-Keyboard dabei.
Ja, sicherlich. Ne? Und hat mit diesem Text quasi auf Gigi D'Agostino geantwortet, was wir sehr gut fanden. Oder ausreichend gut.
Das ist doch sehr schön und ein guter, wie du lachst, eine gute Einflugschneise für unser Gespräch mit Robert Fäusle.
Einflugschneise.
Ich werde es jetzt nochmal sagen. Wow. Robert, wir waren am Wahlabend teilweise zusammen. Der Schock war groß, gerade bei den Europawahlergebnissen. Bei der Kommune wurde es noch so ein bisschen besser, als die Linke, zumindest die AfD, überholt hat. Hast du Wahlergebnisse geguckt an dem Abend? Wie ist es am nächsten Tag?
Ich gucke dann schon mal rein, aber ich mache dann auch wieder aus, weil dann reden die ganzen Politiker und Politikerinnen miteinander. Ja. Das ist so, also das ist alles so von der Stange. So, sind das so erwartbar, das kann ich nicht. Nee.
Aber ich wollte natürlich jetzt fragen, wie es dir ging, als du das verarbeitet hast. Hast du das erwartet?
Ja.
Für Leipzig, oder so ähnlich. Für Sachsen, ja. Keine Ahnung, was jetzt.
Ich finde jetzt tatsächlich den Durchmarsch der BSW ein bisschen überraschend, weil das ist mein Bündnis Sarah Wagenknecht. Was ist das eigentlich? Also, dass sie jetzt so stark abschneiden, wundert mich jetzt, aber alles andere fand ich jetzt so, naja, ich meine, wer Wind sät, wird Schnee. Das bringe ich jetzt nicht, das Bild. Aber es ist jetzt, also im Detail ist es natürlich schon ein bisschen viel, ne? Aber die AfD war ja zwischendurch bei 40%. Mhm. Ich mache dann, am Ende waren es bloß 32, aber.
In Sachsen, ne? Sachsenweit.
Ja, ich habe das erstmal auf Sachsen geschaut. Ja. Bundesweit war, ich meine, kann man jetzt so oder so sehen. Was hatten jetzt 20, was waren es genau am Ende? Ich vergessen. 16, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube 16. Plus 16, ja.
Vor ein paar, also ich bin überhaupt kein Freund von Meinungsumfragen, aber es ist nicht lange her, da hatten die 25. So, und jetzt kann man da so oder so drauf gucken. Ne? Die feiern es, weil es plus 5 zur letzten Wahl ist. Das ist immer die Frage der Perspektive. Alle sind traurig, weil die AfD so viele Stimmen kriegt. Aber man könnte auch sagen, ja, mit 16 sind wir glimpflich davongekommen.
Was auf jeden Fall auffällig ist, dass wenn man das sachsenweite Ergebnis zur Europawahl anschaut, dass der Abstand zwischen CDU und AfD sich ziemlich vergrößert hat. Das habe ich jetzt auch nicht auf der Kirche, aber 5-6% sind dazwischen irgendwas. Ne? Und letztes Mal war es, glaube ich, hauchdünn. Willst du nichts Falsches sagen? Das fand ich schon überraschend.
Mhm. Also, wollen wir nochmal kurz, meine Frage wäre ja, was hat man denn eigentlich erwartet? Also klar, dass die AfD stark abschneidet.
Also ich würde sagen, ich habe da immer zwei Lesarten. Also zum einen überrascht mich das alles nicht, weil spätestens seit 2015, seit Pegida, eigentlich schon viel länger, beobachten wir immer die gleichen Sachen. Also die AfD taucht auf, radikalisiert sich nach rechts und die Teile der bürgerlichen Parteien fahren immer das gleiche Manöver. Wir machen das jetzt auch, wir radikalisieren uns auch und glauben, vielleicht glauben sie es auch nicht, das weiß ich nicht, aber auf die offizielle Lesart, wir nehmen dann der AfD die Stimmen weg, es klappt nicht, es klappt nochmal nicht, es klappt 20 Mal nicht und die machen es immer wieder. Ja, und dann gibt es jede Menge Leute wie mich und bessere und schlauere Leute, die darauf hinweisen, empirisch, theoretisch und sagen, hier, wer das Geschäft der Rechten macht, stärkt die Rechten. Die Leute wählen das Original, ich weiß gar nicht, wie viel 100.000 Mal das gesagt wurde.
Jetzt und verliert selbst.
Ja, und was passiert immer? Die AfD gewinnt dabei immer, weil man die Debatte nach rechts verschiebt. Ihr kennt das alles. Es ist jetzt überhaupt keine Neuigkeit mehr. Ich komme mir übelst öde vor, sowas zu sagen. Ich frage mich nur, sind die Parteistrategen dahinter wirklich so dumm oder haben die eine hidden Agenda? Oder die machen immer den gleichen Fehler. Und wir haben auch schon länger die gleiche Medienlogik laufen wie immer. Mhm. Das ist sozusagen eine Art politische Ökonomie der Medien. Da kann man den Leuten vielleicht nur weniger einen Vorwurf machen, weil es halt Clickbait und Geld. Die müssen halt Debatten inszenieren. Force Balancing heißt das Phänomen.
Ja.
Unter anderem. Und dann sitzt sich wieder ein Thilo Jung hin und gibt gerade 6 Stunden Meme-Material. Ja, also wir haben es nach 10 Jahren nicht gelernt. Also ich war auch da, ich habe allein bestimmt 10 Texte in Zeitungen und Interviews. Macht das nicht. Es gibt gute Gründe. Wir können das weit lange zurückverfolgen. Das passiert immer wieder und deswegen ist es nicht überraschend.
Naja, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es sind 10%. Die AfD hatte knapp 32 und die CDU knapp 22. Das ist schon eine krasse Distanz. Und Michael Kretschmer hat in der Woche nach der Wahl im Landtag eine Regierungserklärung gemacht. Die war wirklich auch, die ist überall zerrissen worden. Aber einen Punkt habe ich da nochmal so nachgelesen. Das dänische Modell hat er da, das Migrationsmodell.
Die Sozialdemokraten in Dänemark, ja.
Und das wird ja als das Paradebeispiel immer wieder reflektiert, dass die Übernahme von rechten Claims sozusagen auch die richtigen stärken kann. In dem Fall die Sozialdemokraten.
Naja, die picken sich das einzige absurd, Beispiel raus, was es jemals gab. Und
aber ich dachte, er glaubt vielleicht daran. Er glaubt vielleicht wirklich daran. Also warum hat er es?
Kretschmer ist es zuzutrauen, dass er daran glaubt. Also, weil die hellste Kerze ist er jetzt nicht. Zumindest kommt er mir nicht so vor. Er sollte aber Leute im Hintergrund haben, die ihm sagen, dass es Quatsch ist. Also zumal die dänische Landschaft und die deutsche Landschaft halt nicht. Ne? Die Dänen hatten jetzt auch keinen. Also die haben immer auch Probleme mit rechts, aber das ist ein bisschen was anderes als Deutschland mit Blick in die Geschichte. So. Und es ist wirklich, soweit ich weiß, das einzige Beispiel, wo eine Radikalisierung in der Migration Politik einer sozialdemokratischen Partei geholfen hat. Sonst habe ich das nirgendwo gesehen.
Ich glaube das.
Kein Fall.
Also ich würde mich deiner Kritik anschließen. Ich habe das nur gedacht, so, dass er das vielleicht so strategisch so eingeflochten hat. Also natürlich, dass Migrationspolitik das immer in den Mittelpunkt gestellt wird, aber dass er vielleicht auch diesen Gedanken dabei hatte. Ne?
Ich wollte noch auf der anderen Seite sagen, was das Wahlergebnis angeht. Also es gibt so Erklärungsmuster und auf der anderen Seite bin ich immer schockiert, das ist das falsche Wort, aber so ratlos irritiert. Weil der Großteil der Leute, die diese Parteien wählen, das gilt auch für BSW, wählt maximal gegen die eigenen Interessen. So. Und wie das zustande kommt, es gibt eine Reihe an theoretischen Versuchen. Mach da selber auch was zu. Da ist die Wissenschaft auch, wenn ich nichts viel übersehen habe, einigermaßen ratlos, weil wie funktioniert das? So. Dass Leute die AfD wählen, die wissen müssten, dass wenn die AfD an die Macht kommt, geht es ihnen über kurz und lang schlechter. Ja, ganz oft, also ganz konkret schlechter.
Genau. Und bei den Leuten ist völlig egal, was die AfD jetzt aktuell macht, beziehungsweise gemacht hat. Ne? Das spielt überhaupt keine Rolle.
Nee.
Ich frage mich auch immer, ob die Leute vielleicht tatsächlich sich selbst nicht so wahrnehmen, wie sie von anderen wahrgenommen werden, zum Beispiel aus Sicht einer AfD. Also Stichwort zum Beispiel, als Meloni gewählt wurde, hat es ja in Italien nicht lange gedauert, dass sie das gerade eingeführte Bürgergeld, was damals ein Novum war, vor 5, 6 Jahren in Italien, wieder abgekündigt und hat ja den Bezieherinnen, die halt vornehmlich in Süditalien sind, auf keinen Fall in Mailand und sonst wo, SMS geschrieben, dass hier ab morgen es kein Bürgergeld mehr gibt. Und ich frage mich halt, ob halt ein Großteil der AfD-Wähler bei solchen Erzählungen dann immer noch denkt oder der Erzählung glaubt, ja, aber die Süditaliener, das sind ja richtig arme Schweine und die sind faul und gehen nicht arbeiten, das sind ja nicht wir. Also dass sie sozusagen immer noch weiter eine Grenze ziehen zwischen sich selber, wie sie sich sehen und dem, gegen den man treten muss. Also dass sie das gar nicht zusammenbringen, dass es sie betreffen könnte oder
das
so.
Das teile ich sofort, deine Diagnose. Ich würde nur sagen, sie könnten sehen, dass es sie unbedingt sofort betreffen wird, das kein könnte. Ja, also ich meine, jetzt war der Bauernprotest war so ein bisschen das deutlichste Beispiel. Die protestieren gegen Subventionskürzungen, die AfD hängt sich dran, nimmt ein paar davon ein, die Bauern sind nicht ganz so einfach, aber und die AfD, da steht im Wahlprogramm drin, dass sie die Subventionen abschaffen wollen.
Ja.
Und wie will man sozusagen politikwissenschaftlich sowas noch begreifen? Finde ich jetzt irgendwie schwierig. Ja.
Das ist ja auch schon mehrfach passiert. Also die AfD hat ja auch ordentlich erstmal ein Segel in den Wind hängen müssen bei der Corona-Sache. Da waren die auch erstmal ganz kurz für ganz harte Maßnahmen.
Ja.
Also für ganz krasse autoritäre Maßnahmen.
Volksgesundheit.
Und dann aber dann ging es sehr schnell, dass sie da gekippt sind, weil es ja auf einmal Protest gab.
Ja.
Die hängen sich quasi an so einen Protest dran, je nachdem. Und dann
wenn man von ganz oben drauf schaut, würde ich sagen, wir haben einerseits so eine sozialpolitische, ökonomische, neoliberale Schieflage seit vielen Jahren. Das ist auch überhaupt nicht neu. Mit die Strukturen, also die ländlichen Strukturen werden abgehängt, die Sozialleistungen werden gekürzt, die Schulen verrotten, der Klassenteiler ist faktisch bei 32 in bestimmten Bundesländern so. Also gibt es ganz viele Prozesse, wo man eine Schere zwischen Arm und Reich hat. Das ist sozusagen die ökonomische Substanz, die das sozusagen zum Brodeln bringt. Und die wird dann sozusagen über so Desinformationskampagnen, ich würde das immer gerne mittlerweile Alternate Reality Games nennen, also wir erleben sozusagen, die haben ja alle ihre eigenen Wirklichkeiten. Also wir haben da man kann es ganz gut beobachten, in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, massiv sozusagen Politikmuster aus den USA importiert. Mittlerweile machen das quasi fast alle, irgendwas irgendwie einfach zu behaupten. Das ist ja mittlerweile auch hier Standard, was Trumpismus ist quasi hier angekommen.
Wagenknecht.
Wagenknecht macht das, Merz macht das, Söder macht das, Scholz macht das. Also man muss, glaube ich, genauer gucken nach Leuten, die einigermaßen integer sind, das geht schneller. Lindner macht das, der dann auch sagt, an diese Studien glaube ich nicht. Das ist schön, ihr habt da mitbekommen, die Passage, wo ich denke, du kannst sagen, hält die Studien für falsch. Das würde funktionieren. Mhm. Aber glauben, du kannst an Gott glauben oder an deine Mutter. Aber an die Studien nicht zu glauben, ist eine Nullaussage. Also wir haben sozusagen diese ganzen Muster übernommen und dann können diese, das scheint so eine Art eingeübte Praxis auf allen Seiten zu sein, sich in diese Fake News Welten zu stürzen. Und dann eben immer noch, immer noch irgendjemanden zu finden, der unter einem in der Hierarchie ist, auf den man treten kann. Aber jetzt ist die AfD ja im Kern eine neoliberale Partei. Ich habe vorhin überlegt, das ist ganz dreist, aber da kommen mir die Hitler-Wähler, also die NSDAP-Wähler in den 30ern irgendwie plausibler vor, weil der wenigstens, das will ich nicht missverstehen, aber der hat ein sozialpolitisches Programm. Da steht Sozialismus im Namen. Der hat Autobahnen gebaut, finden wir jetzt auch nicht gut. Aber die waren dann in Lohn und Brot und denen ging es dann ökonomisch erstmal besser und dann ging es bergab. Aber also da kann ich vielleicht, das müsste man als Historiker fragen, ist jetzt ein bisschen dreist von mir, aber ich verstehe nicht, wie man so weit weg sein kann von der Wahlwirklichkeit. Also man, das ist verrückt.
Da ist vielleicht was anderes ins Bewusstsein gerückt. Ne? Also diese Zahlen, ich glaube, das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues. Die sind nochmal fortgeschrieben worden. Arbeitende Bevölkerung, Arbeiter wird es, glaube ich, noch genannt, wer auch immer darunter subsumiert wird. 40-50% AfD. Wahlanteil, ne? Aber das kann es ja, die Abstiegsangst, das ist, glaube ich, wir hatten Steffen Mauer, sagt es, glaube ich, nicht selber, aber der Begriff demobilisierte Klassengesellschaft, der Kampf aller gegen alle, statt sozusagen sich als Klasse zu verbünden, das hat Klaus Dürre, glaube ich, gesagt und Steffen Mau, der Soziologe, nimmt das irgendwie auf. Aber ich weiß nicht, reicht das?
Ich glaube, das ist ein neuerer Trend. Das ist so, in den letzten Jahren war es nicht so auffällig, dass sozusagen Depravierte und Arbeitslose die AfD gewählt haben, es gab keine auffälligen Zahlen. Also auch Pegida war in der Zusammensetzung eher nicht Arbeiterklasse, sondern so Ärzte und so Leute mit kleinen Firmen, so eine. Also das ist, wundert mich jetzt auch ein bisschen.
Bei der letzten Landtagswahl war es aber schon so, sowohl in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, was alles gewählt hat, Thüringen, dass dieser super hohe Anteil unter Arbeiter.
Wir haben es in Grünau beobachten können, weil wir da ein bisschen geforscht haben. Das ist eine Weile her. Die Linkspartei, ihr wart in dem ganzen Wahlzyklus in bestimmten WKs quasi täglich mit dem Stand vor Ort. Man kann in den Flyern nachlesen, dass die Linkspartei, da ist die relativ konsistent, spätestens dann die BSW raus ist, sozusagen die Leute rausgezogen hat. Das Mieten ist ein Thema in der Linken. Das ist, glaube ich, unstrittig. So. Und trotzdem greift die AfD das alte Linkspartei-Wählerklientel in Grünau massiv ab. Die sind nicht vor Ort, null, gar nicht. Die waren gar nicht, die hatten nie einen Stand.
Vollkommen egal, wen die antreten lassen. Ne? Das ist
einen Besenstiel.
Ist das sozusagen so eine Suggestion? Ich habe das bei jungen Leuten erlebt in Lößnitz, ne? Die so, wir sind blau und so. Und Deutschland muss wieder groß werden. Und hier Russland ist doch gar nicht Kriegsschuld. Ganz junge Leute, 15, 16. Ich weiß nicht, ist das so verhangen? Ist diese Deutschland-Chiffre, diese wir müssen wieder stark werden, hat das sozusagen so soziale Interessen irgendwie überlagert?
Nein, also Sascha Lobo hat mal diesen schönen Begriff Gegenruhm in die Welt gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen ist es so, die sonnen sich sozusagen in dieser Kontraposition. Die kriegen jetzt über die vielen Kanäle, Twitter, Instagram, kriegen sie eine Menge Material. Ja, das meiste ist gefaked, oder halb gefaked. Es gibt ja alle Varianten davon. Und ich glaube, man kann sich in so einer Gegenerzählung schön einlisten und kann sozusagen die Abstiegsängste, die es ja ökonomischer Art gibt, so überspielen. Und dann kommen halt so Fantasien raus. Und in Teilen, also was mich auch ein bisschen irritiert, ist so eine, vielleicht ist das so eine Kehrseite der Demokratisierung, was wir ja auch den ganzen Tag erleben, was du gerade beschreibst, ist eine endlose Anmaßung. Ja, was wisst ihr denn vom Ukraine-Russland-Krieg? Ich habe den Mist studiert, ich müsste aber, um mich da einigermaßen sachkundig auszudrücken, jetzt ein paar Wochen oder Monate investieren, um mich einzulesen. Ja, und dann gibt's noch so, das fand ich schon bei Scholz, es gab vor längerer Zeit schon große Aufregung, dass Scholz sozusagen nicht mehr Waffen in die Ukraine liefert. Und ich dachte so, kriegt ihr das, also könnte es vielleicht sein, dass die nicht alles öffentlich machen wollen, weil sie unter allen Umständen einen Bündnisfall vermeiden wollen. Und wenn sie jetzt in der Presse, also es gibt vielleicht auch Dinge, die nicht über die Presse laufen, aber nee, also diese Leute leben in einer Anmaßung von Überzeugung davon, dass sie irgendwie alles wissen zu allen möglichen Themen mit so platten Sätzen. Das irritiert mich sozusagen so anthropologisch eigentlich. Ja? Wo nehmen die das denn her? Also warum gibt es gar keine Dissensi mehr, gar keinen Anstand mehr zu sagen, ich weiß vielleicht auch irgendwas nicht.
Ja, auch keine Zweifel, ne? Ja, also Selbstzweifel in dem Fall.
Aber es geht am Ende um Emotionen, ne? Die fühlen sich da überlegen. Also am Ende ist es sozusagen so ein affektpolitischer Dreh. Der funktioniert offensichtlich ganz gut. Und dann kannst du inhaltlich machen, was du willst. Gib den Leuten ein Gefühl. Das macht ja die Wagenknecht auch mit diesen Friedensdemos. Ja, gib den Gefühl von, ja, wer ist denn bitte nicht für Frieden?
Ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir das noch gar nicht so erwähnt haben, was eigentlich passiert ist bei dieser Kommunalwahl, unter anderem auch in Sachsen. Es ist ja nicht nur so, dass im sogenannten ländlichen Raum sehr viel AfD gewählt wurde und die ganz viele Gemeinderäte und so gewonnen haben, sondern es hat sich, also erstens Chemnitz, Großstadt, drittgrößte Stadt in Sachsen, die haben quasi eine AfD-Mehrheit im Stadtrat, ne? Also AfD hat die meisten Stimmen im Stadtrat, das ist noch keine Mehrheit. Dresden hat sich so entwickelt, da gehen einfach Freie Wähler zur AfD, jetzt ist die AfD die stärkste Fraktion da, ne? Und in Leipzig hat man ja auch diesen blauen Ring, sozusagen, die Insel wird kleiner, ne?
Genau, und Paunsdorf. Den gibt's
schon länger, ja.
Ja, ja, genau. Schon bei der letzten Landeswahl, wirklich Eigenheimgebiete und prekäre Viertel.
Am stärksten in Leipzig, Nord, da wo die Einkommen auch am höchsten sind. Ja, ja. Da ist die AfD schon länger am stärksten in Leipzig, ja.
Aber eben auch bei den geringsten Einkommen, das ist sozusagen ich kann mir das auch nicht erklären. Ne?
Also nee, ich glaube, das ist auch wirklich schwierig, wenn man so Sozialstrukturanalysen macht, man kommt auf keinen grünen Zweig. Mhm. Das, so reiche Leute wählen die, Ärzte wählen die, Arbeiter wählen die, also Leute, die wirklich auch von der AfD dann ausgenommen werden. Ja. Es geht quer durch alles, es geht um irgendwas, es muss anders funktionieren als mit so sozioökonomischen Kriterien. Das funktioniert nicht mehr.
Aber das ist, ja, ich würde da gerne nochmal dieses Pegida-Phänomen aufgreifen. Das ist zumindest in Dresden ja dann schon seit einer Weile bekannt, ne? Also, genau. Also auch die Leute, die immer verwundert sind, wenn die in so Dörfer kommen, wo es irgendwie krass rechte Ergebnisse gibt oder so. Mensch, den Leuten geht's doch gut hier. Was ist denn da nur? Das ist. Also guck dir die komplette sächsische Schweiz an, wie schön das dort überall ist. Ne? Das ist überhaupt kein, ich finde das überhaupt nicht überraschend. War noch nie. Trotzdem spezifisch ostdeutsch, würde ich sagen.
Am Ende ist wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen, man kann es nicht so auf einen Nenner bringen. Das ist immer ein falscher Anspruch, irgendwie eine Erklärung zu finden. Ich war in Grimma und habe was abgeholt über Kleinanzeigen und bin bei so einem Typen angekommen, der war jetzt irgendwie ein paar Jahre in Rente, hat ein großes Haus, zwei Carports, ich glaube es waren VW und Benz, also gute Autos davor stehen. Die Kinder sind aus dem Haus. Es ging schon los, weil ich zum Geldautomaten musste. Er will sich nicht anschnallen. Da dachte ich schon, ja, okay, habe ich schon geahnt. Dann ging es so Klimawandel. Das ist ja alles. Also ich glaube da nicht dran. Und dann fing der an zu erzählen vom Chemiewerk in Grimma, weil die Straße, das war so eine Panzerstraße von früher, die führte dahin. Und der rekrediert in sein Chemiewerk. Na, ökonomisch, der hat nach dabei ein Glück gehabt, hat irgendwie einen Vertreterjob gehabt, hat einen Haufen Geld, dem geht's richtig gut. Aber Anerkennung hat er als Vorarbeiter am Chemiewerk in Grimma gehabt. Und das ist sein Fixpunkt gewesen. Er hat ungefragt minutenlang über das Chemiewerk in Grimma geredet. Und ich dachte, okay, offensichtlich AfD-Wähler. Ja. Das sind Wendebiografien, die dann aber alles hin und her drehen. Ja, weil sozusagen die DDR wird ja auch völlig ambivalent aufgegriffen. Entweder als Terrorstaat oder als Idealpunkt. Also es ist ganz
und zwar von den gleichen Personen.
Von den gleichen Personen, je nachdem, worum es gerade geht. Also es ist alles schwer verständlich, glaube ich. Also schwer irgendwie eine Linie reinzubringen.
Aber das ist auch immerhin ein Punkt. Also das heißt sozusagen, gerechte Nachwendepolitik hätte ihn vor rechts bewahrt oder von einem Rechtstriff.
Ich war mir noch nicht mal da sicher, weil es kann auch sein, dass also es gibt das. Ich habe einen Kleinanzeigenkauf gemacht. Ich habe den jetzt nicht soziologisch beforscht. Ja. Es kann auch einfach sein, dass er damals jung war, ein geiles Leben hatte und vielleicht eine heiße Freundin, um mal ein bisschen in deren Jargon zu bleiben. Jetzt ist er 65 und irgendwie ist sein Leben langweilig. Auch das kann sein. Also das Chemiewerk kann auch Projektionsfläche für seine Jugend sein. Das weiß ich nicht. Aber und dann spielt die Wende nicht so eine große Rolle. Ich war nur völlig fasziniert, wie ein Typ sich über die Gegenwart beschwert. Alles ist ganz schlimm. Klimawandel ist alles Quatsch. Reich ist, zwei dicke Autos hat, aber am liebsten in seinem Chemiewerk wäre, wo es, glaube ich, damals so schön nicht war. Das ist sowas, wie soll ich mir darauf einen Reim machen?
Daraus ergibt sich ja die undankbare Frage insgesamt, wenn das alles so schwer zu schaffen, fassen ist und sich teilweise auch gefühlt widerspricht, wie man dann als eine andere Partei darauf reagiert, wenn die Antwort nicht sein soll, dass jetzt alle das machen und mit gefühlten Emotionen und einfach irgendwas hinsagen, was man hören will, keine Politik machen will.
Untergrund.
Achso, kann man
einwintern und erwarten, bis es besser
ist. Kann man den Untergrund wählen?
Ich bin da auch nicht, also einerseits habe ich schon das Gefühl, das ist so ein, ich habe das jetzt in einem Buch über die Spielmetapher versucht aufzuziehen, diesen Trend. Eigentlich müsste man wahrscheinlich Begriffe aus der Psychologie oder Psychiatrie nehmen. Mir kommt das alles so wie so ein exzentrischer Wahn vor. Mhm. Das ist immer methodisch unlauter. Man kann so keine pathologischen Begriffe ins Soziale ziehen, aber irgendwie, also was in den USA läuft, das ist ja alles so abgefahren. Das ist so unvorstellbar. Also, dass Trump überhaupt eine Chance hat, gewählt zu werden, mhm, ist obszön. So. Ja. Ja. Das, die eine Seite ist so, das ist nicht aufzuhalten, so ein Quark. Mhm. Ja. Andererseits gibt's alle lieben Klopp, den Fußballtrainer.
Ich nicht.
Aber alle die Fußball. Klopp ist ein guter. Ja.
Nee, Jule mag Nagelsmann.
Aber nur wegen des Namens.
Ja. Aber was ich sagen will, da steht ein sozusagen integerer, empathischer Typ, der rational spricht. Habeck ist auch so, ich meine, ich mag Politiker im Großen und Ganzen, ich habe so meine Schwierigkeiten. Habeck finde ich rhetorisch vom Auftreten, von der Sachlichkeit überzeugend. Mhm. Und das ist selten. Also normalerweise sind wir Bundespolitiker grundsätzlich ein bisschen schwierig, ich will nicht zu hart sein, aber der Habeck, es wirkt immer so, wie der weiß, wovon er spricht, der betreibt keinen Populismus, der hat eine reflektierte, selbstkritische Art. Ich kann mir vorstellen, dass das auch geht, ne? Dass man es damit auch rumreißen kann. In Großbritannien sieht es gerade ein bisschen so aus, als würde Labour das in eine andere Richtung drehen. Also es geht schon irgendwie noch. Mhm. Nur wer soll es in Deutschland machen?
Wer soll es machen?
Wer soll es in Sachsen machen?
Kurzer Sprung. Ich weiß nicht, ob das sozusagen so dein Dings ist. Meine große Angst vor der Kommunalwahl jetzt nicht, war so ein bisschen, wir haben dann Gemeinden, Kreistage, wo eine rechte Mehrheit tatsächlich da ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt. Heidenau 40%, AfD-freie Sachsen. Was ist hier los? So, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich fragen will, aber oder sollte, also, aber ich stelle mir so einen Ort vor, wo vielleicht noch eine Linke im Stadtrat ist, vielleicht eine SPD-Vertreterin und die sitzen CDU, Rechter wieder, Vereinigung AfD gegenüber. Was willst du denn da noch machen?
Gar nichts.
Abhauen,
also ich bin nicht ganz sicher, das wisst ihr besser, ich bin in der Kommunalpolitik nicht so bewandert, wie in vielen Dingen nicht. Macht das überhaupt noch so einen großen Unterschied? Weil die politische Kultur in diesen Regionen, Heidenau sowieso, ist sowieso schon dort, wo jetzt die Wahlergebnisse ankommen. In Teilen ist die CDU schon dort, in den Flächen, nicht überall, aber das ist sehr unterschiedlich. Aber jetzt sitzen die, ihre Handlungsmacht ist auch einigermaßen begrenzt. Die müssen sich mit kleinen Dingen im Kommunalen beschäftigen. Da haben die auch richtig Bock drauf, weil Kommunalpolitik, das weißt du am besten, ist ein zähes Geschäft. Mhm. Jetzt können sie die große Migrationsfrage, von der sie immer schwafeln, im Landkreis nicht lösen. Also sie können die Asylbewerber schlechter behandeln. Die werden aber eh schon unglaublich schlecht behandelt. Also so wahnsinnig viel Luft nach unten ist dann nicht mehr. Ja. Und ich bin nicht ganz sicher, das müsste man im Detail sich angucken, ob das jetzt überhaupt so einen relevanten Unterschied macht.
Es macht einen Unterschied für die Leute, die da sitzen müssen. Es sind ja teilweise so von den Mitte-Links-Parteien nur noch einzelne Leute irgendwie gewählt.
Oder für so Initiativen, für Cafés, für irgendwelche linken Gruppen. Die haben natürlich, ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten. Ich kann auch gut verstehen, alle, die sagen, ich gehe dann mal weg, so als Bautzen. Respekt vor denen, die da bleiben. Ich hätte die Kraft nicht. So. Für die ist es wirklich besonders schwierig, weil die andere Seite jetzt mit einer politischen Mehrheit oder fast einer Mehrheit natürlich nochmal anders auftrumpft, noch mehr Souveränität mitbringt. Aber ich würde auch sagen, dass die Law Enforcement, also die Polizeibehörden, haben die ja auch schon die ganze Zeit auf ihrer, also mehr oder weniger offensiv sind die jetzt auch, wissen wir, sächsische Polizei hat ein Problem nach rechts. Die leugnen es gerne, aber ist jetzt. Ne? Und dann ändert sich da auch nicht so wahnsinnig viel.
Ich habe noch eine Europa-Frage. Zwar würde mich interessieren, jetzt wo in Frankreich das losgeht mit dieser linken Volksfront sozusagen. Man kennt das aus Spanien, aus Portugal, man kennt das aus Italien, dass sich immer so diese Blöcke bilden, die man dann wählen kann. Ist das in Deutschland eigentlich undenkbar, rechtlich oder so? Oder ist das einfach politisch undenkbar? Also dass sich sowas bilden
rechtlich
kann.
Wahlrechtlich müsste das gehen. Die CSU und die CDU sind auch so eine komische Konstruktion, die man eigentlich, es gibt Leute, die behaupten, dass man es verfassungsrechtlich eigentlich einzeln rechnen, also verrechnen müsste. Bin ich kein Experte, sollte über Wahlbündnisse eigentlich kein Problem sein. Ich wüsste jedenfalls nicht, was dem entgegensprechen sollte. Ich würde sagen, es ist politisch nicht denkbar, weil die also Spanien ist eh ganz anders durch die, durch die vielen Länder, und es gibt ja Spanien eigentlich nicht. Ja, seit dem Fußball WM-Sieg ein bisschen mehr, aber eigentlich gibt es halt Katalonien und Alto Neukastilien, und die mögen sich ja nicht so richtig. Und dann sind die Bündnisstrukturen, blick da nicht durch, aber es ist sehr anders, das zu verhandeln. In Frankreich gibt es ein historisches Vorbild für die linke Volksfront aus den 30ern. In Deutschland, wer soll das machen? Die Grünen haben mit Schröder ihr linkes Profil irgendwie mal kaputt gemacht. Versuchen sie jetzt, ökologisches Profil machen sie jetzt gerade eher dank Lindner, aber machen sie gerade jetzt kaputt für viele. Ich sehe nicht, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt, so eine Art Konsens zu finden. Also die SPD ist zu neoliberal gewesen, ganz lange ist sie mit Scholz immer noch, zu obrigkeitsstaatlich. Die Linkspartei ist im Wesentlichen inexistent. Mhm. BSW geht volle Bude Querfront. Die brauchen noch ein bisschen, aber die kommen da an, so früher oder später. Die FDP ist an der Grenze der Unzurechnungsfähigkeit. Sorry, das ist, ich sage wieder Sachen, die ich nicht sagen sollte, aber schon wirr. Ich weiß nicht, wer das dann machen soll.
Wir schneiden es raus, ja. Eine Neugründung funktioniert in Deutschland nicht. Das ist einfach gesellschaftlich gerade nicht.
Also Volt hat jetzt 3%, die kriegen ihr Geld wieder, aber das wird es dann auch gewesen sein.
Ich habe so einen Verriss über Volt gelesen. Niemand hatte Ahnung von denen. In der Taz war so ein krasser Verriss. Da ging es aber eher um die Nachnamen der Vorstandsmitglieder, die alle adelig sind. Ne? Dass das sozusagen eine große Verarsche ist. Aber es war jetzt kein tiefer.
Bei Volt, das ist immer so eine Partei, da denke ich immer, was sind das für Menschen, die so einen Aufwand betreiben, im besten Fall für die Wahlkampfkostenerstattung, weil also jetzt haben sie, glaube ich, einen Sitz im Europaparlament. Wow, immerhin. Ja, oder diese ganzen anderen, die MLPD, die Verrückten. Ja, die rennen, also die müssen ja schon auch sehr überzeugt sein. Die rennen dann die ganze Zeit rum und müssen wissen vorher, dass es bedeutungslos ist.
Gerade so für ihn Platz.
Ja, es ist bedeutungslos, hat keinen Impact. Da kann ich doch auch baden gehen in den See oder sowas. Das verstehe ich irgendwie immer nicht.
Aber es ist so krass. Wir hatten ja schon im Osten, in Sachsen, vielleicht habe ich da auch eine Überwahrnehmung, weil es die Linke auch so stark gemacht hat, eine große Streikbewegung. Ne? In verschiedenen Branchen jetzt die letzten Monate, öffentlicher Dienst, Nahverkehr, auch Erzieherinnen und Erzieher, da war irgendwie so Power drin. Mhm. Verdi hat Mitglieder gewonnen, so, da waren irgendwie so gute und wichtige soziale Themen im Fokus, und das war auch ein bisschen links, Mitte-Links konnotiert, und das schlägt sich elektoral überhaupt nicht nieder irgendwie. Das ist, macht mich verwirrt.
Ich wäre da vorsichtig, weil wir wissen jetzt nicht, wie die Wahl ausgegangen wäre vor den Streiks. Also unser Vergleichspunkt ist immer eine ganze Ecke länger zurück. Also wir haben immer so Plus-Minus-Rechnungen, die greifen aber 4 Jahre zurück zur letzten Europa- oder Kommunalwahl. Mhm. Das ist ja der normale Vergleich. Ich kann jetzt die Landtagswahl, das ist alles immer Quatsch. Mhm. Eigentlich kann ich nur den gleichen Wahltypus als Vergleichswahl nehmen. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob man so eine Logik hinzimmern kann, von wegen, das hat keinen Einfluss gehabt. Ich habe noch ein anderes Gespräch geführt mit so einem, das ist kein AfD-Wähler, aber so ein Bürger, der sich beschwert, weil sein Gehalt nicht gestellt, also Sozialneid letztlich, ja, der sozusagen, der guckt den öffentlichen Dienst und sagt, jetzt kriegen die einen Haufen mehr Geld und so. Und da findet das unfair und blinkt dann auch mal rechts. So, ist nicht ganz rechts abgebogen, aber guckt schon mal dahin. Ich dachte, das ist ja auch lustig, weil ihr keine Gewerkschaft habt, regt ihr euch über die auf, die eine Gewerkschaft haben. Jetzt kann ich sagen, dass ich mehr Geld an der Uni kriege, das ist jetzt verzichtbar, weil ich habe genug verdient, aber ich habe mitgestreikt für die Pflegekräfte. Mhm. Die haben ordentlich mehr gekriegt und das haben sie verdient. Ja? Also das ist auch lustig, wie die sich dann so gegenseitig beäugen. Das ist irgendwie unsolidarisch.
Das ist diese demobilisierte Klassengesellschaft,
von der
Klöster spricht. Ja. Ja.
Mhm. Wollen wir kurz eine Musik machen?
Jo.
Machen wir kurz eine Musik, das heißt All Fucked Out. Es geht, glaube ich, um was anderes, aber ich finde, es klingt vom Titel her, als ob es passen könnte.
Da ist Wagenknecht ein bisschen Legende.
Ha! Laura Jane Grace mit ihrem Soloalbum, glaube ich. Mhm. Gut.
Du wolltest schon zur Landtagswahl abbiegen.
Ja! Nee, ja, schon. Ich wollte eine Frage stellen, darf ich?
Na klar.
Genau, aber mir geht es schon um politische Kommunikation, gerade so aus linker Sicht oder so, also ist jetzt vielleicht ein bisschen auf diese parlamentarische Demokratie fokussiert, aber ich würde trotzdem mal, also wie macht man denn jetzt nach diesem Kommunal-Ding, Europawahl-Desaster, wie macht man denn überhaupt noch, wie kommuniziert man noch politisch nach so einem Ereignis, also aus linker Perspektive, ist mir völlig jetzt, weiß gar nicht, macht man jetzt so panikmäßig weiter, also im Sinne von, guckt mal Leute, was alles auf dem Spiel steht, reißt euch mal zusammen irgendwie, also ich bin ratlos, ich würde mal hier das Fragezeichen setzen.
Du guckst mich so an. Ich hatte schon angekündigt, dass ich auch ratlos bin, weil jetzt, ich habe zwei Sachen dazu aufgeschrieben auf meinen Zettelchen hier. Mhm. Die sind aber auch hemdsärmlich, weil überhaupt nichts Neues. Mhm. Die AfD hatte jetzt bei der Europawahl 720.000 Stimmen. Das ist deutlich mehr als ever an absoluten Stimmen. Mhm. Und dennoch, Wahlbeteiligung war, glaube ich, 65%, 66% oder sowas.
In Sachsen?
Ja. Wenn man jetzt die Wahlbeteiligung der Bundestagswahl als Gegenwert nimmt und mal annimmt, dass von den Nichtwählern jetzt nicht noch mehr AfD wählen, weil ich behaupte immer noch, die Wählermobilisierung bei der AfD ist an ihrer Grenze. Die Leute, die AfD wählen wollen, gehen da auch hin, weil die wollen ja das Volk retten. Ne? So, dann ist Wahlbeteiligung immer noch ein Thema. Wenn die Wahlbeteiligung bei 86% oder was die Bundestagswahl wäre, dann sind die gleich mal 6% weniger dabei. So, also Wählermobilisierung ist, glaube ich, immer noch ein Faktor, zumal, das ist bei dieser Künstlervereinigung auch ein Thema, zumal Leute wie ihr, also die Linkspartei sowieso, ihr lauft nicht Gefahr, aus Versehen Rechte zu mobilisieren. Ja, das, also wenn dann, also theoretisch ist das denkbar, aber es wird extrem selten sein. Die erreicht ihr sowieso nicht, die stehen nicht vor euch. Und die hassen euch dann sowieso, wenn sie vor euch stehen, und gehen sowieso schon wählen. Und das, also das ist einerseits Wählermobilisierung nach wie vor. Landtagswahl ist immer noch geringer als Bundestagswahl gewesen, jedes Jahr, höher als Europawahl. Je höher die, würde ich sagen. Und das andere ist tatsächlich, kommt mir so vor, in gut gemachten Bildern, die möglichst konkret, plastisch und praktisch sind, den Leuten zeigen, dass sie gegen ihre Interessen wählen. Dass vielleicht ein paar Leute begreifen, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie, ich muss mein Mütchen kühlen, ich muss irgendwie jemanden abwerten und ich habe Wut. Aber wenn ich die wähle, schieße ich mir ins Knie. Also ich finde es gerade, weil ich da gerade über die Uni mit zu tun habe, Fachkräftesicherung und so, also es ist absurd. Ja. Es geht jetzt schon los, dass so Human Resource Abteilungen in sächsischen Unternehmen, die Leute wandern jetzt schon ab. Die Bewerber und Bewerberinnen ziehen ihre Bewerbungen zurück, gerade wenn sie irgendeinen migrantischen Nachnamen haben, weil die haben keinen Bock auf AfD, also die, aus guten Gründen. Wenn die AfD doch übernehmen sollte, was ich nicht für wahrscheinlich halte, das MP in Dresden wird dann wahrscheinlich die Reißleine ziehen. Die haben 15 schon ihren Leuten Taxi-Tickets, Taxigutscheine gegeben, weil es zu gefährlich war, durch die Stadt zu laufen. Die können ihre internationalen Wissenschaftler nicht schützen. Das wird eine Abwanderung sein im großen Stil. Da fehlen die Fachkräfte und dann machen die Firmen zu, weil sie keine Leute finden. So. Also die AfD wird für Sachsen, wenn sie wirklich irgendwas zu sagen hat, ein so schädliches, also selbst unabhängig von linken Perspektiven, ich kann da ganz ökonomisch drauf gucken. Dieses Bundesland ruiniert sich auf die nächsten 10 Jahre. Da muss ich jetzt nicht linke Kriterien irgendwie ansetzen. Ich kann einfach die typischen Wirtschaftskriterien ansetzen. Das wird furchtbar. Und wenn man das den Leuten vielleicht klar macht, denkt vielleicht der ein oder die andere nochmal drüber nach. Aber so wahnsinnig optimistisch bin ich dann nicht.
Also ehrlich gesagt, ja, so als Linke mit unserem humanistischen Profil und Migrations- und asylpolitischen Ansatz, wir haben das auch überprüft und argumentieren genauso, wie du das vorgeschlagen hast. Das macht auch die SPD, das machen die Grünen, das macht sogar in Teilen die CDU inkonsequent und das macht in Teilen ein bisschen auch die AfD. Ne? Ich bin da unsicher, ob sich das durchsetzt. Ne? Man muss das Thema länger.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Sozusagen über Fachkräfteeinwanderung zu sprechen, ja. Also eher sozusagen zu gucken, hier, wir müssen nicht rassistisch sein in Sachsen, das muss aufhören, damit hier Leute überhaupt sozusagen herkommen, die unsere Leute pflegen.
Das verfängt nicht.
Das meinst du jetzt nicht?
Nee, ich meine, das ist die Tatsache. Wir brauchen, Sachsen braucht ganz dringend an allen möglichen Fronten Arbeitskräfte und die kriegen wir jetzt nicht, indem wir ganz schnell noch ganz viele Kinder kriegen.
Genau.
Und wenn die AfD ans Ruder kommt oder weiter stärker wird und die Kulturen auch sozusagen ein bisschen die Stimmung hier weiter in die Richtung kippt, wie sie ja schon die ganze Zeit kippt, wird man eine Nettoabwanderung erleben, die ist ja jetzt wahrscheinlich schon, ich vermute, es ist immer noch so, dass kleine Mittelstädte nach Leipzig abwandern. Ja. Also in Bautzen, wie war es, 70% aller Abiturientinnen sind mit 18 weg. Ja, das wird sich noch verstärken. Also die ökonomische Krise wird sich verstärken. Dass man das jetzt den AfD-Wählerinnen nicht beibringt, weil die nun mal im Grunde rassistisch sind und die Überlegenheit der weißen Rasse feiern wollen, das muss man auch dann, die leugnen das zwar immer, aber am Ende ist es so. Für die ist das kein Argument, weil sie das ökonomische Argument dahinter auch nicht verstehen. Da müssen wir unsere deutschen Arbeiter mobilisieren. Da kommt dann ein Haufen Quatsch.
Das ist zwar nur anekdotisch, aber zumindest auch auf Leipzig gesehen, fällt mir auf direkt ein westdeutscher Unternehmensinhaber ein, der weg ist, sobald also in Sachsen AfD sozusagen.
Andere ist nicht der Einzige.
Ja, klar. Aber
an wen erzählt man diese Erzählung, die ich total teile und die, wie gesagt, auch die Mitte-Links und sogar teilweise die CDU-Parteien so erzählen, ne? Also die CDU befeuert das ja trotzdem die schlechte Stimmung oder den Rassismus so, aber.
Also wir hatten ja schon die vielen Fehler erwähnt, die Medien und die Politik, wenn man das mal so grob sagen darf, seit 15 machen. Mhm. Dann nächste Fehler ist, die AfD-Leute als Protestwähler zu verkaufen. Mhm. Wenn du irgendjemanden erreichst, dann sind das noch sozusagen einigermaßen zugängliche und vielleicht so ein bisschen schwankende AfD-Wähler. Es gibt wahrscheinlich auch eine ganze Reihe davon, die wählen AfD, weil das ganze Dorf halt AfD wählt. Genau, so. Ja. Also so ein Mitnahmeeffekt oder mit so eine Gruppendynamik kann ich mir ganz gut in sächsischen kleinen Städten vorstellen. Oder so, und ich will kein Loser sein, auch wenn die Wahl geheim ist. Es kann schon sein, dass es da Leute gibt, die man irgendwie noch erreicht. Das wird man nie messen können so richtig. Ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch. Das sind nicht so irre viele. Mhm. Aber wenn, dann die. Also, aber zum allergrößten Teil sind AfD-Wähler, das wissen wir aus der Forschung seit vielen Jahren sehr, sehr gut empirisch bestätigt, sind Überzeugungstäter. Mhm. Diese Rede von, die wählen nur als Protest und eigentlich sind sie gar nicht. Ja, 11 Lucke, 13, vielleicht bis 15. So, war das ein relevanter Bestandteil von Leuten, so Euroskeptiker. Das sollten eigentlich auch alle begriffen haben. Guckt euch den Brexit an, ne? Ich meine, wenn hier irgendjemand nochmal den Dexit vorschlägt, ich weiß nicht genau, ob ich da an mir halten kann. Also, weil das ist, die Briten haben Zölle gegen sich selbst gewählt. So, das ist so dumm gewesen. Daraus müsste man eigentlich lernen. Ich glaube nicht, dass die AfD den Austritt aus der EU ernsthaft propagieren könnte. Das ist immer noch zu unbeliebt.
Ja, da gibt es ja auch so die Thesen, ne? Dass man, ganz gefährlich, ne? Dass sie doch mal regieren sollen, das entzaubert die schon, ja, und so weiter. Käse, ja. Völkerkäse. Bin ich auch total dagegen, ne? Aber die Option mal durchzuspielen, das spiele ich auch für das BSW durch. Wenn die wirklich mitregieren, funktioniert ihre Pose ja dann nicht mehr. Ne? Da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, weil also das jetzt nicht keine Faschisten sind wahrscheinlich, sondern irgendwie so diffus hin und her lavierende Leute. Aber wenn die regieren, was bleibt dann noch?
Wir hatten das vorhin schon, ich glaube, BSW ist auf dem vollen Weg zur Querfront. Mhm. Ich habe vorhin einen Standardartikel aus Österreich gelesen, dass jetzt tatsächlich recht belastbare Dokumente auftauchen, dass die ordentlich von Russland finanziert sind. Und das ist sozusagen Dossiers, also das ist die Washington Post.
Und das hat ihnen Schaden. Ja.
Die Washington Post hat da irgendwie Quellen. Ich müsste das nochmal weiter recherchieren. Der Standard ist eigentlich schon eine verlässliche Quelle, aber das ist mir ein zu heißes Eisen, als dass ich nicht noch andere Texte dazu lesen will. Dass es sozusagen eine Art Proposal in Moskau gab, die wollen AfD, BSW, um sozusagen die Ukraine-Politik zu schwächen. Ja, es ist auch ein einfaches Spiel. aber ich würde sagen, die sind auf dem Weg zur Querfront. Das ist absehbar, genauso wie die AfD quasi von dieser Anti-Euro-Partei relativ früh erkennbar war, wo das hingeht, weil immer die rechtere Position die weniger Rechte abgelöst hat. Bei BSW könnte es ähnlich sein. Wagenknecht ist so richtig zurechnungsfähig nicht, aber die bezieht halt immer eine Kontraposition. Und ich mittlerweile traue ich, wer Stalin verteidigt hat, macht auch Querfront im vollen Umfang. Aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass die Steigbügelhalter für die AfD werden. Das zerruppt die nach einem halben Jahr Existenz völlig. Die kommen aus der Linkspartei offiziell. Als Regierungspartei sind sie wahrscheinlich im großen Stil inkompetent, weil sie können auch gar nicht so böse gemeint, woher soll die Kompetenz kommen. Und sie können das
populistisch... Und eine gemeinsame politische Richtung gibt es ja auch gar nicht. Ne?
Also so ein bisschen Erhard, CDU, soziale Marktwirtschaft und ein bisschen Nationalismus. Es ist eine ganz komische Mischung. Aber
ob das alle vertreten, die da auf den Listen rumstehen?
War das in Gotha oder Jena?
Da haben die sogar ein stabiles Ergebnis, die BSW, überraschend. Und?
Sag mal.
Da ist ein Gemeinderat zur AfD gegangen? Nee. Zu einer rechten Wählervereinigung.
Ich habe die Historie.
Und im Saarland zerlegen die sich gerade BSW. Aus dem Landesvorstand in Thüringen ist jemand wegen Klüngelei zurückgetreten. Also, ich weiß nicht, ob das schon Anfänge sind, bevor es richtig angefangen hat.
Geburtsschwierigkeiten könnte man auch sagen, oder?
Ja.
Nee, genau. Es sind zwei im Gothaer Kreistag von BSW, die aus der Fraktion sofort ausgetreten sind, und zwar zur Werteunion.
Ah ja, genau. Werteunion, stimmt, ja. Und zwar der Spitzenkandidat dort, ne? Ja, genau.
Könnt ihr die Legende bestätigen, dass irgendein so BSW-Typ bei einem Fototermin mit der Presse gesagt hat, nee, ich möchte nicht aufs Bild, wir betreiben über unsere Partei keinen Personenkult? Ja. Ist das?
Ja, das ist passiert.
Das ist wirklich passiert? Ja. Ich habe das gelesen und dachte, nee, das ist Postillon. Er ist in der Parteibündnis Sarah Wagenknecht und sagt, wir betreiben. Also,
es ging um den Artikel im Kreuzer.
Ja, ja. Nochmal, wie soll man aus einer. Die Wissenschaft sucht immer nach irgendwie Handlungslogiken, Strukturen, Mustern. Wie soll ich so einen Quatsch noch irgendwie erklären? Ich brauche ganz andere Modelle.
Und es ist ja eine, wie sagt man,
Cinema
Abstruso, dass quasi Sarah Wagenknecht im Prinzip überall in Deutschland fürs Europaparlament kandidiert hat, aber auch für alle Kreistage im Prinzip kandidiert hat. Ja. Und jetzt ist ja Deutschland recht groß und so ein Tag hat nur 24 Stunden, aber das...
Aber dass sie ja eh in keinem Parlament auftaucht, in dem sie sitzt.
Ja gut, okay.
Landtagswahl, oder?
bald ist es soweit.
Du bist kein Umfrageinstitut und denen sollte man eh nicht so dolle vertrauen. Nee,
weil diese ganzen Sonntagsfragen.
Denen sollte man nicht so viel Raum geben.
Ja, ganz im Ernst, ich würde zwei Sachen machen. Ich würde die verbieten und ich würde eine Wahlpflicht einführen, aber das führt jetzt zu weit. Ja,
das hat sie auch schon mal versucht zu formulieren.
In einem bestimmten Zeitfenster würde ich die verbieten, ja, weil die haben einen performativen Effekt und kein Abbild, nur keinen deskriptiven. Die bilden nicht ab. Die Standardabweichung ist immer so groß, dass es im Prinzip ganz andere Münze werfen, aber es produziert einen Trend. So. Mhm. Und dann will man vielleicht nicht zu den Losern gehören und Trend verstärkt sich, dann gibt es die Medienlogik, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dann wird eben die eine Partei wird hochgeschrieben, die andere wird runtergetreten und eigentlich ist aber gar nichts passiert. So. Mhm. Also weil es gab lange Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, in Sachsen so ein Problem, die haben für diese Umfrage im Regelfall Festnetztelefone angerufen, weil sie ja sagen, sie mussten ja festlegen, dass Leute aus Sachsen sind. Jetzt habe ich in meinem privaten Umfeld gefragt, wer hat noch ein Festnetztelefon? Niemand. Ja, da kommt man wahrscheinlich dann Nieder Boberitsch raus. Also ich bin da sehr skeptisch. Ja,
empfehle unsere Sondersendung mit Stefan Poppe und Tilman Doos. Mhm. Und ich habe bei Tobias Prüfer gelesen, dass er auch angerufen wurde jetzt im Zuge einer der MDR-Umfrage und gefragt wurde.
Das mit den Handytelefonen, das haben sie gelöst, mehr. Aber das ist veraltet, meine Aussage.
Aber er hat getwittert und hat die Fragestellung auch kritisiert, aber das führt jetzt zu weit. Verbot von Umfragen im Umfeld von Wahlen.
Ja. Interessant. Ich würde aber schon sagen, dass die Landtagswahl eine andere Dynamik hat als die Europawahl. Ja. Also weil die Wahlbeteiligung höher sein wird, weil doch eine Menge Leute wissen, worum es hier geht, die wird ganz anders ausfallen als die Europawahl. Nicht, dass ich jetzt denke, alles wird gut. Bei 60% AfD, CDU gibt es gar nichts zu feiern, so oder so nicht. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade noch nicht so, also die AfD wird keine absolute Mehrheit gewinnen, das ist irgendwie Quark. Und es gab die letzten Jahre diesen Kretschmer-Effekt, auch wenn das irgendwie, es ist absurd, dass der funktioniert. Oder, ja, also man fragt sich auch da, was das soll. Ich habe schon Fragen bekommen, haben mich gefragt, ob es sinnvoll ist, taktisch zu wählen. Also Leute, die im Prinzip Grün oder Links wählen würden oder SPD, wollen jetzt CDU wählen. Das ist jetzt auch schwierig, weil wenn die drei kleinen Parteien, Linke, Grüne, SPD, aus dem Landtag fliegen, wäre eine mittelschwere Katastrophe. Dann sitzen nur noch, jetzt ist es Radio Blau, nur noch Vollpfosten im Landtag. Was soll da rauskommen? So?
Grüße an die Landesmedienanstalt.
Sorry, Vollpfosten ist das schon.
Das darf man sagen.
Aber dieses taktische Wählen, das gab es ja bei der letzten Landtagswahl wirklich ganz offensichtlich so. Ne? Das hat man in mehreren Wahlkreisen gesehen. Ne? Aber es ist gut, dass du das jetzt so stark machst, weil es gibt diese Dynamik der Umfragen und ja.
Also ich konnte in den Gesprächen auch nicht eindeutig sagen, dass es eine schlechte Idee ist. Es ist für mich keine gute Idee, CDU zu wählen. Aber es gibt natürlich Konstellationen, wo die Überlegung erstmal mathematisch oder das ist ja keine höhere Mathematik, aber wo die nicht völlig abwegig ist.
Aber fragen die Leute auch, ob sie BSW wählen sollen?
Ja, also da wäre ich strenger sozusagen, weil...
Als bei der CDU?
Weil also die CDU, die sind auch populistisch und trumpistisch drauf, aber nicht in der Dimension wie BSW. Also wer diese komische Krieg-Frieden-Karte spielt und diese... Ja. Ich meine, Wagenknecht hat drei Tage vor Kriegsausbruch oder eine Woche vorher gesagt, Putin greift die Ukraine nicht an. Mhm. Ja. Mhm. Und wer dieses Maulkorb statt Meinung oder Maulkorb oder Meinung, wer diesen Mist mitspielt, diese Behauptung von, es gibt keine Meinungsfreiheit, aber wir drucken es auf ein Plakat und wir sind für die Meinungsfreiheit, der ist für mich oder die sind für mich durchgefallen. Mhm. Damit kann ich nichts anfangen.
Sehr gut.
Das war auf jeden Fall mein Peak vor zwei Wochen oder eine Woche vor der Wahl oder zwei Wochen, wo irgendwie die WSW auf Instagram und TikTok oder wo sie so sind, irgendwas durchgesickert hatten, was aber von einer völlig komischen Quelle, bezugnehmend auf Ukraine, kam und dann kam raus, diese ganze Meldung war unglaublicher Quatsch und sie waren die einzigen, die das sozusagen verbreitet haben. Und dann wurde sie, Wagenknecht, darauf angesprochen, wie das sein kann, dass sie also solchen Hanebüchen Quatsch ohne Quellencheck etc. verbreitet. Und ihre Antwort war, es hätte ja stimmen können.
Naja, und damit war es das, ja. Aber das meine ich. Ich würde sagen, die spielen ein Alternate Reality Game. Ja? Ja. Die wissen ganz genau, dass es nicht stimmt. Aber weil sie wissen, dass es affektiv funktioniert, geben sie es trotzdem in die Debatte, in die digitalen Zirkulation rein. Das ist so ein Game mit anderen Wirklichkeiten. Mhm. Jens hat gegähnt.
Aber ich bin eine Petze.
Das liegt nicht am Sendeverlauf.
Das liegt nicht am Sendeverlauf, der aber gleich an sein Ende kommt. Ne?
Richtig, wir haben noch knapp zwei Minuten, also gut zwei Minuten.
Mhm. Ich fand es eine gute Reflexion, auch wenn viele Fragezeichen bleiben, ne? Und die werden auch
immer
weiterbleiben. Ne? Ich bin auch ein bisschen ratlos.
Ratlos in den Sommer.
Ja.
Man wartet irgendwie so drauf, dass sich irgendwie mal der Wind dreht, oder? Irgendwann muss doch der Mist mal genug eskaliert sein, dass die Leute sagen, okay, reicht jetzt.
Es wird aber... Ja. Nee, irgendwie nicht. Nee.
Ja, schlimmer. Schön.
Mhm. Es trifft schön.
Trifft schön, ne?
Ja. Danke, Robert.
Danke euch. Danke. Ja, danke dir. Machen wir noch einen Veranstaltungshinweis? Schaffen wir nicht, ne? Vereinsfest. Nee,
schaffen wir
nicht. Oder Stand Vereinsfest.
Heute.
Ganze Wochenende.
Morgen.
So.
Schön, dass es den noch gibt. Den roten Stern. Ja. Und nicht abgestiegen, ne?
Und nicht abgestiegen. Na, zumindest
das erste Mal. Machst du noch Stadionsprecher immer mal?
Ich hab jetzt mal ausnahmsweise mal wieder bin im Notfall eingetreten gegen Wurzen. Das war schön.
Und da haben sie gewonnen. Mhm.
Gegen
da haben sie gewonnen. Richtig. Das lag an mir.
Bis später. Sicher.
Gute Tschüss. Nacht. Sachsen.
Und ich weiß, dass du hier neben mir lügst. Und ich weiß, dass du